Ich habe jetzt am Telefon Professor Michael Butter.
Hallo, Herr Kettmann.
Ich stelle, Sie nennen das immer noch Verschwörungstheorien. Das ist eigentlich ganz gegen die publizistische Mode derzeit in Deutschland. Warum?
Weil die Mode Unsinn ist. Es ist so, dass Verschwörungstheorie der etablierte Begriff für dieses Phänomen ist. Sie haben gerade erwähnt, ich leite ein internationales Netzwerk zu diesem Thema. Da sind Wissenschaftler aus 40 Ländern beteiligt und Wissenschaftlerinnen natürlich auch. In keiner Sprache, die da beteiligt ist, gibt es eine Diskussion über den Begriff, außer im deutschen Feuilleton und bei so ein paar deutschen Wissenschaftlern. Aber nicht mal bei den wirklichen deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird der Begriff in Frage gestellt. Gerade die analytischen Philosophen, die strengsten sind, wenn es um Begriffe geht, betonen immer wieder, dass Verschwörungstheorien und Alltags- und wissenschaftliche Theorien mehr miteinander gemein haben, als uns vielleicht so lieb ist. Und insofern ist das der beste Begriff, weil alle anderen Begriffe, die so als Alternativen durch den Raum flottieren, Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien, ungleich problematischer sind, die eignen sich für bestimmte Untergruppen von Verschwörungstheorien, aber nicht als Begriff für das Gesamtphänomen. Und ganz abgesehen davon, wenn man mit seiner Forschung international gesehen und rezipiert werden möchte, dann sollte man den Begriff verwenden, den alle anderen Länder auch verwenden. Und die Idee, dass wir Deutschen schlauer sind als alle anderen und da Probleme sehen, die die anderen einfach nicht wahrnehmen, dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber.
Die Diskussion um das Wort kann man ja auch vielleicht ein bisschen einen inhaltlichen Einstieg nehmen. Zum Beispiel, was haben Sie gegen Verschwörungsmythen?
Naja, der Begriff Verschwörungsmythos ist aus zwei Gründen nicht so ganz passend für alle Typen von Verschwörungstheorien. Zum einen ist es so, dass Mythos so eine lange Geschichte impliziert. Das heißt, man kann sehr gut von einer vom Verschwörungsmythos der jüdischen Weltverschwörung sprechen oder dem Mythos der Illuminaten. Aber der Mythos von Corona, was wir erst seit einem Jahr haben, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht so. Und dann steht Mythos ja implizit immer so im Gegensatz zu Logos, also zu logischem, rationalem. Aber die meisten Verschwörungstheorien wollen ja gerade logisch-rational sein. Gerade in der Corona-Krise sehen wir das ja sehr deutlich. Da werden wissenschaftliche Studien zitiert, da werden Statistiken ausgewertet, da gibt man sich einen ganz starken wissenschaftlichen Anstrich und über Jahrhunderte waren ja Verschwörungstheorien auch als akzeptierte Wissenschaft angesehen. Insofern trifft Mythos das für manche Verschwörungstheorien, aber eben nicht für alle und insbesondere nicht für die Corona-Verschwörungstheorien.
Nun gibt's aber Hauptargument ist ja, dass Theorie sei eine wissenschaftliche, sowas wie eine wissenschaftliche These, die ihre Falsifizierung immer als Möglichkeit ansehen würde, während Verschwörungstheoretikerinnen, ich sag's jetzt mal so, einfach davon rausgehen, dass sie die Wahrheit sagen oder dass es so ist, dieses gar nicht als einen Diskurs setzen, eine These, über die man beweisen muss und die man aber auch widerlegen kann.
Also ich glaube, man muss hier unterscheiden einerseits zwischen den Theoretikerinnen und Theoretikern und den Theorien, denn es ist so, dass Verschwörungstheorien sich natürlich wunderbar falsifizieren lassen. Das geschieht die ganze Zeit, das Internet ist voll von ausgezeichneten Debunking-Seiten mittlerweile. Das Problem ist, Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker, wie Sie schon angesprochen haben, akzeptieren diese Falsifikation nicht in den allermeisten Fällen, insbesondere nicht, wenn sie wirklich überzeugt sind von ihren Ideen. Aber das unterscheidet sie jetzt auch wirklich nicht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder uns im Alltag. Also ein neoliberal argumentierender Wirtschaftswissenschaftler wird niemals akzeptieren, dass eine marxistisch argumentierende Kollegin ihn widerlegt hat. Er wird sagen, du gehst von falschen Voraussetzungen aus und umgekehrt ganz genauso. Und selbst im Alltag, wir sprechen ja auch von Alltagstheorien, ist das eigentlich ganz genauso. Wann ist es Ihnen jemals gelungen, jemanden, auch wenn Sie Ihrer Meinung nach sehr gute Argumente hatten, dazu zu bringen, seine Meinung zu einem Thema, zu dem er vorher schon eine starke Meinung hatte, wirklich fundamental zu ändern? Das kommt eigentlich nie vor.
Aber wo liegt dann das Besondere der Verschwörungstheorien?
Das Besondere der Verschwörungstheorien liegt an den Annahmen, die sie machen. Also Theorie ist ja rein wissenschaftstheoretisch definiert erstmal der Versuch, Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen auf der Grundlage von miteinander verknüpften Annahmen, Sätzen würden die analytischen Philosophen sagen. Und man kann jetzt sagen, die Annahmen der verschwörungstheoretischen Weltaneignung und Erklärung sind, um mit dem Politikwissenschaftler Michael Bakun zu sprechen, erstens, nichts ist, wie es scheint, zweitens, nichts geschieht durch Zufall und drittens, alles ist miteinander verbunden. Dass das keine Voraussetzungen sind, um die Welt adäquat zu erfassen, das ist dann mal was völlig anderes. Aber das Gleiche gilt zum Beispiel für das ptolemäische Weltbild oder für die Phlogiston-Lehre, die wir in der Chemie mal hatten, bevor die Leute den Sauerstoff entdeckt hatten. Wir sprechen aber trotzdem noch von Theorien, was diese Gebilde angeht, auch wenn die mittlerweile für uns die Welt nicht mehr erklären. Und bei Verschwörungstheorien ist es eben genauso.
Dann gibt es ja noch den Begriff der Erzählung, der Verschwörungserzählung. Können Sie das vielleicht mal dagegen abgrenzen?
Also Verschwörungserzählung ist kein schlechter Begriff, weil die meisten Verschwörungstheorien sind, das ist einfach nur eine andere Perspektive darauf, auch wirklich Erzählungen, die erzählen heroische Geschichten vom Kampf zwischen Gut und Böse, von der Aufklärung eines diabolischen Komplottes. Deshalb bietet sich das Ganze ja auch für das Kino und für die fiktionale Literatur auch so wunderbar, so wunderbar an. Das Problem ist nur, dass so wie der Begriff Verschwörungserzählung verwendet wird, man immer so tut, als hätten die einen die Erzählungen und die anderen, die eben nicht an Verschwörungstheorien glauben, hätten die Fakten. Wir wissen aber aus der Psychologie, aus der Soziologie, aus der Ethnologie und aus jeder Menge anderer Disziplinen mittlerweile, dass wir alle die Welt über Erzählungen wahrnehmen. Das heißt, man müsste dann von Verschwörungserzählungen und Nicht-Verschwörungserzählungen sprechen. Das passiert aber nicht, sondern man spricht eben immer nur von den Verschwörungserzählungen und erkennt nicht an, dass wir alle die Welt über Narrative wahrnehmen. Und dann kommt noch hinzu, dass so eine neuere Form, in der Verschwörungstheorien auftreten, nämlich so ganz kurze Behauptungen bei Twitter und anderen sozialen Medien, die insbesondere für populistische Diskurse ganz, ganz wichtig sind, sich mit diesem Erzählungsbegriff nicht so richtig erfassen lassen. Insofern ist der auch wieder nicht schlecht für eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien, aber taugt meiner Ansicht nach eben halt auch nicht so zum Oberbegriff.
Nun sind wir dann noch auf was anderes nebenbei gekommen, auf dieses Gut-Böse-Schema, das übrigens auch abgrenzt vom Mythos. Also in der vorchristlichen Zeit waren Mythen ja wohl nie auf Gut-Böse aufgebaut. Aber bei den Verschwörungstheorien ist das eigentlich auch ein integraler Bestandteil, dass es immer um das total Böse zumindest geht, vielleicht auch um das total Gute.
Ja, im Grunde ist das auch ein integraler Bestandteil von Verschwörungstheorien. Also es gibt ja eine andere sehr, sehr gute Definition von dem englischen Historiker Jeffrey Cubitt, der sagt, Verschwörungstheorien zeichnen sich auch wieder durch drei Charakteristika aus. Intentionalismus, also sie nehmen an, alles wurde geplant, das haben wir bei Bakun auch. Dann Okkultismus, sie gehen davon aus, nichts ist, wie es scheint, die Dinge geschehen im Verborgenen. Auch das haben wir bei Bakun, nur dann eben rückt Cubitt eben gerade den Dualismus zwischen Gut und Böse in den Vordergrund. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil das eigentlich in den allermeisten Verschwörungstheorien wirklich so ist, dass die Verschwörer als von Grund auf böse und verkommen imaginiert werden. Deshalb wird denen ja auch immer so sexuelle Devianz unterstellt und all sowas, was wir bei QAnon-Verschwörungstheorien haben, während die Opfer der Verschwörung und die Aufklärer als das reine Gute erscheinen. Das ist also auch ein Aspekt, den man da wirklich noch dazu zählen könnte zu den Charakteristika von Verschwörungstheorien.
Sie sind ja eine interdisziplinäre Gruppe, die jetzt zu Verschwörungstheorien arbeiten, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Welcher Ansatz wäre jetzt nun eigentlich der entscheidende, der politisch-funktionale oder der psychologische oder der ökonomische? Wie kommt es zu diesem Phänomen Verschwörungstheorie?
Also da haben natürlich unterschiedliche Disziplinen unterschiedliche Erklärungen dafür. Die Psychologen werden immer die Psychologie in den Vordergrund stellen, wohingegen Soziologen und Politikwissenschaftler dann andere Aspekte betonen, wie eben zum Beispiel die Wahrnehmung, dass die Lücke zwischen Volk und Repräsentanten zu groß geworden ist, Faktoren wie soziale Ungleichheit. De facto muss man das, glaube ich, alles zusammenbringen. Verschwörungstheorien ist wirklich ein Phänomen, das man nur aus unterschiedlichen Perspektiven adäquat erfassen kann. Und auch dann muss man immer differenzieren, über welchen Kontext sprechen wir gerade, über welche Zeit reden wir gerade. Denn ich habe es vorhin schon angedeutet, es war ja mal normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Die waren ja mal akzeptierte Wissenschaften. In dem Moment, wo die akzeptierte Wissenschaft sind, wo wirklich alle Leute das glauben, da ist es vollkommen sinnlos, nach der psychologischen Disposition der Menschen zu fragen, die das glauben, dass die sich irgendwie herausheben wollen aus der Masse oder sowas, wie wir das in der Gegenwart haben, weil wenn jeder das glaubt, dann hebt man sich damit ja nicht aus der Masse heraus. Das heißt, das musste man dann ganz anders erklären, als in der heutigen Zeit, wo es halt nicht normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben und psychologische Faktoren dann zum Beispiel viel, viel wichtiger werden.
Also Verschwörungen sind ja nicht prinzipiell ausgeschlossen. Zum Beispiel sagen wir mal, dass die Nazis den Reichstag selber angesteckt haben, ist vielleicht nicht unbedingt bewiesen und vielleicht auch gar nicht wahr, aber durchaus eine These, die ich jetzt nicht unter Verschwörungstheorie abtun würde.
Nein, natürlich nicht. Also es gibt reale Verschwörungen und es gibt eben Verschwörungstheorien. Und ich glaube, dass die sich unterscheiden in den allermeisten Fällen, auch wenn es natürlich immer so einen Graubereich gibt, in so ein paar Aspekten. Also da beginnen wir mal mit dem Umfang. An einer realen Verschwörung sind normalerweise nicht so wahnsinnig viele Leute beteiligt. Also den Reichstag anzünden, da reichen ihnen 2, 3, 4 Leute, vielleicht so ein halbes Dutzend maximal. Selbst die Ermordung Julius Caesars 44 vor Christus, das sind so ein paar Dutzend Senatoren. Der englische Mathematiker David Grimes hat mal ausgerechnet, berechnet, wie viele Menschen man gebraucht hätte, um die Anschläge des 11. September zu inszenieren oder die Mondlandung im Fernsehstudio zu inszenieren. Mhm. Da kommt man auf Zehntausende oder Hunderttausende und entsprechend unwahrscheinlich ist es natürlich, dass sowas dann länger geheim bleiben kann und auch so reibungslos funktioniert. Der zweite Unterschied betrifft die Reichweite. Also reale Verschwörungen drehen sich meistens um konkrete Ereignisse, um einen Staatsstreich, um das Anzünden eines Gebäudes, um ein Attentat. Verschwörungstheorien beginnen vielleicht mit sowas, Kennedy-Ermordung, 9/11, aber machen daraus dann das große Ganze. Nein, die Anschläge von 9/11 wurden begangen, um den Irakkrieg zu legitimieren und so weiter und so fort. Oder um den Vietnamkrieg zu legitimieren und durchführen zu können im Fall der Kennedy-Ermordung. Das heißt,
der Zwischenfall im Golf von Tonkin, ja, da kann man schon sich fragen, ob da nicht was gewollt war.
Ja, da kann man sich fragen, ob was gewollt war. Natürlich gibt es immer Verschwörungen, aber wie gesagt, wir reden da, das ist jetzt ein anderes Beispiel. Wir sind jetzt da gerade eben, wie gesagt, da war dieser Konflikt ja schon ziemlich aufgeheizt. Das ist was ganz anderes als die Ermordung von Kennedy ein paar Jahre vorher, wo eben noch nicht Truppen massiv dahin versetzt worden waren. Das heißt, natürlich gibt es das. Und dann ist aber einer der entscheidenden Unterschiede, dann ist eben auch noch bei realen Verschwörungen geht in den allermeisten Fällen irgendwann irgendwo etwas schief. Karl Popper schreibt schon, die Verschwörer genießen selten die Früchte ihrer Verschwörung. Ermordung Cäsars ist wieder so ein schönes Beispiel. Was ist das Ziel dahinter? Die Staatsform der Republik zu bewahren. Cäsar töten, das klappt. Die Staatsform der Republik zu bewahren, geht grandios schief, denn es kommt zum Bürgerkrieg und danach beginnt eben die Zeit des römischen Kaiserreiches. Und für solche Dinge ist in Verschwörungstheorien im Normalfall kein Platz. Da läuft es immer so, wie es geplant worden ist, mit dem Ergebnis, dass die Verschwörer über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte angeblich die Geschichte und die Ereignisse kontrollieren. Und das ist nach allem, was wir aus der Geschichtswissenschaft, der Politikwissenschaft oder der Soziologie oder auch der Psychologie wissen, einfach vollkommen unmöglich.